Heute geht es um radikale Marktwirtschaft und ich möchte den ein oder anderen Gedanken von Fritz B. Simon aus seinem Buch Radikale Marktwirtschaft – Grundlagen des systemischen Managements mit dir teilen. Nun habe ich in der vergangenen Woche bereits aus dem Kapitel die Integration von Außen- und Innenperspektive Verhalten als Ware zitiert. Und weil ich es so angemessen und passend fand und weil Simon es auch so eingeleitet hat, habe ich das Ganze auf dich bezogen, auf dich, liebe Zuhörerin, auf dich, lieber Zuhörer. Und du konntest für dich Tipps mitnehmen, wie du im Verhaltensmarkt besser interagieren kannst, jedenfalls nach den Gedanken von Fritz B. Simon, der den Markt des Verhaltens als radikale Marktwirtschaft bezeichnet hat. Heute nun möchte ich das Ganze auf soziale Systeme transportieren und möchte mit den gleichen Zitaten von letzter Woche eine andere Perspektive, einen anderen Kontext beleuchten, nämlich den Kontext von Organisationen im Allgemeinen und von Business-Organisationen im Speziellen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Simon beginnt das Kapitel Die Integration von Außen- und Innenperspektive Verhalten als Ware auf Seite 42 im gleichnamigen Buch Radikale Marktwirtschaft mit: Das Modell der radikalen Marktwirtschaft bietet einen Ansatz, die Innen- und Außenperspektive der Beobachtung in einem einheitlichen Konzept zu integrieren. Was ist hier gemeint oder wie verstehe ich es? Es geht darum, dass das Innen eines Systems und die Umwelt eines Systems mit einem einheitlichen Konzept, nämlich dem der radikalen Marktwirtschaft, betrachtet werden kann. Man kann es auf den Einzelnen beziehen, das habe ich in der vergangenen Woche versucht. Wenn dich das interessiert, spring gerne nochmal eine Woche zurück. Und man kann es auf soziale Systeme im Allgemeinen oder Organisationen und Unternehmen im Speziellen beziehen. Also ein Unternehmen hat natürlich auch eine Innen- und eine Außenperspektive. Die Innenperspektive, das Unternehmen selbst, die Außenperspektive, beispielsweise die Lieferanten, die Märkte, auch gesetzgebende Instanzen, die Umwelt im Allgemeinen, die das System umgibt. Und so möchte ich heute diese Perspektive der sozialen Systeme mit dir beleuchten und schauen, was Simon auf Seite 43 schreibt. Der Markt für Verhalten ist ein Tauschmarkt. Jeder Einzelne ist dann mit einem Unternehmen oder einer Fabrik vergleichbar, ständig Waren produzierend und auf dem freien Markt anbietend. Wer handelt, der handelt. Und diese Metapher, wer handelt, der handelt, muss man jetzt bei Unternehmen nicht nur auf die fertigen Produkte des Unternehmens beziehen, mit denen man natürlich handelt, wenn man handelt, sondern hier ist jede Art von Handlung im sozialen System gemeint. Auch eine Kundenanfrage, auch eine Reklamation, auch die Kommunikation mit Lieferanten und Partnern, was auch immer. Das heißt, jede Handlung, jedes Verhalten einer Organisation, eines Unternehmens, ist in dem Sinne eine Handlung, die beobachtet und bewertet werden kann durch die Beobachter und Bewerter dieses Handelns. Also nicht nur das Handeln mit Waren. Und wenn wir darüber nachdenken, wie viele Schnittpunkte wir mit Organisationen haben, von denen wir Waren beziehen, ist es tatsächlich eine gute Idee, alle Handlungen in den Blick zu nehmen. Denn wenn ich zum Beispiel zu meinem Bäcker gehe und mir Brötchen kaufe, dann kaufe ich nicht nur Brötchen und bezahle sie. Also ich bekomme nicht nur die Ware des Bäckers angeboten und zahle meinen Tribut dafür, sondern ich komme zum Bäckerladen rein und die Bäckersfrau sagt beispielsweise: Guten Morgen, Herr Rössel. Ja, das ist eine Handlung. Und diese Handlung wird auf den Markt angeboten und kommt bei mir als Konsument sozusagen an. Und diese Handlung, die gar nichts mit dem Kaufvorgang zu tun hat, trägt vielleicht dazu bei, dass ich wieder zu diesem Bäcker gehe, wo ich mit Namen begrüßt werde. Also nur, dass du das nicht falsch verstehst, ich bin nicht so eitel, dass ich das so hoch bewerten würde. Es ist nur ein Beispiel. Aber Menschen, die mit Namen angesprochen werden, gehen vielleicht eher zu diesem Händler und kaufen dort die Produkte als beim anderen Händler, der vergleichbare Waren zum gleichen Preis anbietet. Das könnte das Zulernen an der Waage sein. Und daher ist zum Beispiel der ganze Begriff der sogenannten Customer Journey, der im Marketing verwendet wird, sehr eng an dieser Idee gekoppelt. Das heißt, nicht nur der Kaufvorgang wird dort beleuchtet, sondern alle sogenannten Touchpoints, bei denen Kunden mit dem jeweiligen Geschäftspartner Berührungspunkte haben. Das heißt, im Marketing werden diese Touchpoints beleuchtet. Wann sieht mich der Kunde das erste Mal? Zum Beispiel bei einer Anzeige in Social Media. Was passiert, wenn dieser Kunde auf die Website geht? Was passiert, wenn er ein Formular ausfüllt? Was passiert, wenn er eine E-Mail von mir bekommt? Was passiert, wenn er die Ware von mir bekommt? Und so weiter und so fort. Und diese Touchpoints, die dann weit über den Kaufvorgang hinausgehen, in die Reklamation hinein, in den Kundendienst hinein, in die Wiederbeschaffung, in die Ersatzteile, in die Maintenance-Welt hinein, all das gehört in diese Handlungen dazu, die durch Handeln entstehen. Nicht nur der Kauf. Und dieses Größerdenken ist gerade für Business-Organisationen brutal wertvoll. Dazu noch eine kleine Geschichte, tatsächlich nun von mir selber, nicht als Beispiel, sondern ganz konkret. Ich bestelle gern hochwertige Schokolade. Ja, ich mag es wirklich, diese hochwertige Schokolade zu essen. Und weil es sie im normalen Laden gar nicht gibt und weil so ein Schokoladenladen nicht in meiner Umgebung ist, bestelle ich die online. Und dann kommt immer das Päckchen, das ist fein eingepackt und dann ist mal ein Kärtchen drin. Diese Ware würde für dich von, und dann steht der Name dabei, eingepackt. Der Name ist handschriftlich drauf notiert. Eine minimale kleine Geste und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Namen der Person lese, die mir dieses Päckchen eingepackt hat. Und das ist ein Handeln dieser Organisation, der nichts mit der Schokolade zu tun hat, die ich eigentlich kaufe, aber ein Handeln dieser Organisation, die ich als Kunde zur Kenntnis nehme und die mich erfreut, die ein Stück weit auch eine Rechtfertigung ist für einen zugegebenermaßen hohen Preis. Was schreibt Simon weiter auf Seite 44? Jeder Teilnehmer am aktuell ablaufenden Tausch von Verhalten verhält sich stets so, wie es seiner eigenen internen Bewertung der zu zahlenden und zu erhaltenden Verhaltensweisen, das heißt seiner Sicht von Angebot und Nachfrage, entspricht. Jeder Mensch verhält sich in diesem Sinne immer und überall ökonomisch rational. Jede Organisation, jedes Unternehmen natürlich auch. Das heißt also auch, soziale Systeme verhalten sich ökonomisch rational, glauben, dass sie dem Partner dann halt entsprechend der subjektiven Bewertung genau das schulden, was sie ihm jetzt hier liefern oder auch nicht. Na, wenn der Kunde zum fünften Mal eine Kleinigkeit reklamiert, dann wird man vielleicht sauer als Lieferant oder auch nicht. Und auch dieses Handeln wird natürlich als solches wahrgenommen vom Kunde. Und jeder hat dabei einen subjektiven Maßstab. Das heißt, wenn ich als Unternehmen glaube, dass doch eine Kulanz gegeben ist, wenn ich ein Teil einmal austausche, der Kunde aber glaubt, dass eine Kulanz erst dann gegeben ist, wenn ich dreimal was ausgetauscht habe, dann sind das subjektive Maßstäbe, die auf jeden Fall vorhanden sind. Ich kann sie nicht wegdiskutieren. Und wenn ich als Unternehmen sage, mein Gott, Walter, wieso ist er immer noch nicht zufrieden, dann ist das meine Bewertung. Ich bin dann der Auffassung, dass dreimal reklamieren zu viel ist. Der Kunde wiederum, der das dritte Mal reklamiert, handelt aus seiner Perspektive völlig korrekt und gemäß seiner Wertmaßstäbe auch richtig, sonst würde er es nicht tun. Schon in der letzten Episode sagte ich, dass mein Coach mal zu mir sagte, jeder ist immer sein eigener Direktor. Und das gilt für jeden Menschen, aber halt auch für jede Organisation, die sich dann aus ihrer Sicht rational richtig verhält, nach den eigenen Bewertungsmaßstäben richtig verhält und wenn sie nach dem dritten Mal reklamieren sauer sich verhält, ja, dann ist es halt so. Ob das den Geschäftsbeziehungen hilfreich entgegenkommt, ob der Kunde dann vielleicht zum Glück zu einem anderen Händler geht oder ob man ihn doch erhalten wollte und der dann dennoch woanders hingeht und es schade ist, all das ergibt sich dann aus dieser Art von Handeln. Wichtig finde ich nur für Unternehmen, für Organisationen, sich dessen bewusst zu sein. Der Kunde, der die Leistung entgegennimmt, gleich ob die Ware, die Dienstleistung oder auch nur einen Touchpoint, an dem er bedient wird, der Kunde nimmt es so wahr, wie er es wahrnehmen möchte. Und daher geht nichts über die direkte Befragung von Kunden. Ich habe das schon öfters erlebt, auch in meiner Arbeit als Unternehmensberater. Man kann ganz, ganz schwierig aus der Innenperspektive einer Organisation die Außenperspektive simulieren. Man kann die berühmte Kundenbrille wirklich sehr, sehr schwer aufsetzen. Und wenn es doch gelingt, dann meistens nur sehr temporär. Man sagt sich dann ja im Teammeeting, lass uns das doch mal aus Sicht des Kunden beleuchten. Okay, dann beginnt man aus der Kundensicht zu argumentieren. Achtet mal drauf, wie lang das funktioniert. Meistens nur wenige Minuten. Dann verliert man wieder die Außenperspektive und schwingt wieder rein ins Innen. Eigentlich ein relativ normaler und alltäglicher Zustand. Was kann ich dagegen tun? Echte Kunden fragen, mit echten Kunden reden, echte Kunden anrufen, echte Kunden ins Teams-Meeting reinholen, echte Kunden in das Meeting reinholen, vielleicht eine Kundengruppe aufbauen, die man immer wieder befragen kann, mit echten Kunden reden und deren Wertemaßstäbe prüfen mit den eigenen und gegebenenfalls nachkorrigieren. An dem geht meines Erachtens nichts vorbei. Weiter schreibt Simon auf Seite 45. Das heißt nicht, dass seine Entscheidungen aus Sicht eines außenstehenden, objektiven Beobachters auch rational und ökonomisch sinnvoll wären oder gar sein müssten. Sie können sogar vollkommen verrückt und unsinnig erscheinen und es ist daher auch nicht angemessen, derartige subjektive Bewertungen durch Umrechnung auf Geldäquivalente einem gemeinsamen Wertmaßstab entsprechend klammheimlich zu objektivieren. Soll heißen, egal, wie du das Verhalten deines Kunden beurteilst, dein Kunde verhält sich aus seiner Sicht rational. Inwieweit du seine Rationalität teilen möchtest und deine entsprechenden Bewertungsmaßstäbe anpasst auf Kundenniveau oder ob du sagst, so eine Art von dreisten Kunde möchtest du gar nicht haben, das ist eine ganz andere Frage. Aber mit der Entwicklung dieses Wertmaßstabes und dessen Korrektur sozusagen. Kannst du auch bewusste Entscheidungen treffen, beispielsweise ein Kunde, der kaum was bestellt, aber jedes Mal reklamiert, den möchte ich nicht mehr haben. Das ist dann eine Entscheidung, die du treffen kannst und dann handelst du bewusst so, dass du solche Kunden nicht mehr hast. Oder du möchtest auch diesen Kunden weiterhin behalten und dann behandelst du bewusst so, dass du auch diesen Kunden behältst. Du kannst eine Unterscheidung vornehmen und eine Entscheidung treffen. Weiter schreibt Simon. Aus der Innenperspektive dessen jedoch, der ständig neue Entscheidungen über sein Verhalten treffen und eine Auswahl unter den ihm verfügbaren Möglichkeiten treffen muss, sind sie immer rational. Das heißt, dein Verhalten ist aus deiner Sicht immer rational. Er oder du handelt aktuell stets so, wie es gemäß seiner aktuellen und situationsabhängigen Einschätzung und Kenntnis der Marktlage nach ökonomisch optimal ist. Klar. Und wenn man bei dieser Gelegenheit einen Kunden nach dem anderen verliert, dann kann man entweder weitermachen und kann weiterhin seine Kunden vergraulen oder man korrigiert mithilfe seiner Kunden seinen Wertmaßstab und passt sein Verhalten entsprechend an. Eine bewusste Entscheidung, die sich aus dieser Idee der radikalen Marktwirtschaft ergibt. Weiter schreibt Simon. Die Bewertung solcher Entscheidungen muss aus der Innen- und Außenperspektive zwangsläufig verschieden sein. Sie ergibt sich aus den unterschiedlichen Wertmaßstäben, die jeder Beobachter perspektivabhängig zugrunde legt. Und dass der Kunde tendenziell eher Kulanz erwartet und der Anbieter tendenziell weniger Kulanz geben möchte, das liegt auf der Hand und dass es hier zu Streit kommt, ist fast klar, aber sich dessen bewusst zu sein, macht den Anbieter auf jeden Fall zu einem bewussteren Marktteilnehmer und das ist ja wünschenswert. Weiter schreibt Simon auf Seite 46. Jedes einzelne Unternehmen, jeder einzelne Geschäftspartner, jeder einzelne führt mehr oder weniger bewusst in seiner persönlichen inneren Buchhaltung Konto über das gegenseitige Geben und Nehmen in der Beziehung zu seinen Interaktionspartnern. Und diese Berechnung, was, wer, wem noch schuldig ist, wird selbstverständlich nach den Maßstäben und Umrechnungskursen der jeweils eigenen ganz speziellen Währung vollzogen. Das heißt, auch hier wieder die Subjektivität des Hauptbuches, was jeder Geschäftspartner mit dem anderen führt. Und hier geht es nicht nur um das Liefern von echten Waren und deren Bezahlung, sondern es geht um weiche Faktoren, um die Touchpoints ganz genauso, um die Erreichbarkeit, um die Kulanz, um die Freundlichkeit, um das Erinnern an den Namen, um die Geburtstagskarte, die man bekommt und. Das heißt, alle Touchpoints, die zwischen Business-Organisationen und Kunden aufgebaut werden, zählen in dieses Konto hinein und dann sind die gut beraten, die neben dem reinen kaufmännischen Akt auch den Rest ein bisschen im Blick behalten und entsprechend bedienen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann habe ich auf meinem Konto auf der anderen Seite vielleicht einen Pluspunkt und habe die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Denn die Währung oder die Berechnung, Das führt der Kunde durch, es ist seine subjektive Bewertung und wenn er bereit ist, sogar mehr Geld zu bezahlen, zum Beispiel für eine höhere Qualität, für eine höhere Pünktlichkeit, für eine höhere Freundlichkeit, dann ist das seine subjektive Bewertung und ich kann als Business-Teilnehmer vielleicht sogar profitieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter schreibt Simon auf Seite 47. Es ist möglich, in der Beziehung zu anderen Menschen, sowohl zu Individuen als auch zu Gruppen, Investitionen zu tätigen oder zu sparen, Zinsen zu zahlen oder zu erhalten. Auch hier wieder, wie in der ganz persönlichen Buchhaltung mit anderen Menschen, wenn ich eine Kundenbeziehung aufbaue und ein Vertrauensverhältnis entwickle, dann muss ich investieren. Es wäre gar zu dumm, es nicht zu tun. Denn dann, wenn ich investiere, kann ich irgendwann Zinsen bekommen. Und das möchte ich ja auch im Business. Also im übertragenen Sinne natürlich. Das heißt, eine Kundenbeziehung, die ich pflege, die ich aufbaue, die ich entwickle, ein Vertrauen, was ich aufbaue und nicht enttäusche, von dieser Beziehung werde ich irgendwann auch profitieren können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das scheint mir ein wichtiger Tipp in der radikalen Marktwirtschaft von Simon zu sein. Weiter schreibt er auf Seite 48. Bewertung und Tausch von Verhaltensweisen sind eng an den Prozess der Konstruktion von Wirklichkeit gebunden. Diese wird seinerseits weitgehend von der Fokussierung der Aufmerksamkeit in der Kommunikation geleitet. Wie bei der Vermarktung anderer Produkte auch gilt das Prinzip, und das ist sehr wichtig, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ware ist nur, was wahrgenommen wird. Schönes Wortspiel, Ware ohne H, ist nur, was wahrgenommen wird mit H. Ja, Simon ist so ein kleiner Meister der Wortspiele. Ware ist nur, was wahrgenommen wird. Wenn du also in deiner Business-Organisation ein Meeting hast und in diesem Meeting festlegst, dass man jetzt kundenfreundlicher sein möchte, nichts davon aber beim Kunde wahrgenommen wird, dann ist es auch nicht. Dann wird es nicht dazu beitragen, dass in dem subjektiven Konto bei deinem Kunde ein Pluspunkt für Freundlichkeit vergeben wird, was deine Organisation betrifft. Das passiert nur dann, wenn er deine Kundenfreundlichkeit auch wahrnimmt. Also überlege dir keine Phrase, in der du reinschreibst, dass du kundenfreundlich sein möchtest, sondern überlege dir Verhaltensweisen, die du auf den Markt deines Verhaltens mit deinem Kunden anbieten kannst. Daran kann er dann erkennen, dass du kundenfreundlich bist, wie zum Beispiel das kleine Kerzchen in meiner Schokolade, über das ich mich jedes Mal freue. Weiter schreibt Simon, Verhaltensweisen, die nicht unterschieden oder nicht unterschiedlich bezeichnet werden, können keine kommunikative Bedeutung und Bewertung gewinnen. Das heißt, die Phrase in deinem Kopf ist noch keine Freundlichkeit vor Kunde. Waren, die nicht wahrgenommen werden, können nicht gehandelt werden, schreibt Simon abschließend. Weiter schreibt er auf Seite 50. Alles Verhalten hat irgendwelche Folgen, das heißt, alles hat seinen Preis. Das ist klar. Das Verhalten, was ich zeige, hat seinen vielleicht für mich positiven Preis. Das Verhalten, was ich nicht zeige, hat seinen vielleicht für mich negativen Preis als Anbieter im Business. Und das letzte Zitat aus diesem Kapitel, was ich mit dir teilen möchte, Simon schreibt, es geht dann im Leben, wie immer und überall, um Bewertungen. Und die sind bekanntlich subjektiv. Also trotz größter Mühe kann es sein, dass mein Kunde trotzdem nicht zufrieden ist. Das kann auch passieren. Simon hat im Kapitel, Simon hat am Ende des Kapitels einige Tipps, einige Rezepte für uns zusammengetragen, die ich abschließend mit dir teilen möchte. Das erste Rezept. Unterscheiden Sie zwischen Speisekarte und Speise, zwischen Worten und Taten. Wenn Sie wollen, was jemand denkt, dann hören Sie weniger auf das, was er sagt, sondern schauen Sie auf das, was er tut. Das Ganze lässt sich natürlich umdrehen. Die Phrase im Mission Statement deiner Organisation ist völlig uninteressant für den Kunde, wenn du diese Phrase nicht im täglichen Verhalten dem Kunde gegenüber auch zeigst. Ich bin bereits darauf eingegangen. Auch wenn ein Unternehmen von sich selbst behauptet, umweltfreundlich zu sein, klimafreundlich zu sein, wenn es biodivers sein möchte, wenn es kundenfreundlich sein möchte, wenn es qualitätsbewusst sein möchte, whatever, dann kann ich das zwar alles auf meine Website schreiben, alles in meine PowerPoint reinpacken, alles auf meine Verpackung draufdrucken, aber mein Verhalten ist am Ende das, was zählt. Und Simon gibt dem Kunde den Tipp, schaue auf das echte Verhalten und nicht auf das Statement, was irgendwo formuliert ist. Das liegt auf der Hand, denn am Ende zählt das echte Verhalten ins Konto hinein. Weiter schreibt Simon: Misstrauen Sie allen Abstraktionen und Worthülsen. Sie sind stets vieldeutig. Wann immer Sie mit irgendwelchen Begriffen konfrontiert werden, wie Spitzenleistung und Erfolg oder nachhaltig und kundenfreundlich, übersetzen Sie dann dieses in Verhalten. Der konkrete Tipp von Simon: Zeichnen Sie einen Kreis auf ein Blatt Papier und schreiben Sie in den Kreis, an welchen Verhaltensweisen welcher Menschen oder Organisationen Sie erkennen würden, dass dieser Begriff verwendet werden kann. Ja, also das unterstreicht nochmal den Tipp, das Rezept von eins davor. Immer dann, wenn Worthülsen verwendet werden, seien Sie eher skeptisch. Ich habe mir das wirklich angewöhnt und werde sogar skeptisch, wenn mir ein Mensch oder eine Organisation immer wieder erklärt, welche Haltung sie zu irgendwas hat. Ich sage ja, ist nett, aber verhalte dich einfach so, dann kann ich als Beobachter dieses Verhalten beobachten und die Haltung ableiten. Dazu bin ich durchaus in der Lage, ich glaube, jeder Mensch kann das, jeder mündige Konsument kann das. So muss ich als Businessorganisation niemandem erzählen, dass ich kundenfreundlich bin. Es ist völlig ausreichend, dass ich mich kundenfreundlich verhalte. Ein weiterer Tipp von Simon: Erstellen Sie Kosten-Nutzen-Rechnungen für die Herstellung beider Seiten der Unterscheidung. Ja, wie schon gesagt, ich finde, ein schönes Werkzeug dafür ist die Customer Journey und dann kann man an jedem Touchpoint mit dem Kunde eine kleine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Was kann ich hier vielleicht geben, was der Kunde nicht erwartet hat, um in seinem Konto einen Pluspunkt zu erhalten, der sich vielleicht irgendwann verzinst? Weiter empfiehlt uns Simon in seinem Rezept: Entscheiden Sie sich wiederum unter Abwägung von Kosten und Nutzen, worauf Sie alltäglich Ihre Aufmerksamkeit richten und was Sie beobachten wollen. Diese Wahl wird die Welt verändern. Das heißt, der Fokus bestimmt das, wo wir hingehen. Weiter empfiehlt uns Simon: Verzichten Sie auf Sicherheit und begnügen Sie sich mit Wahrscheinlichkeit. Versuchen Sie nie, etwas ganz und gar zu durchschauen oder gar zu verstehen. Und das finde ich brutal wichtig im Umgang mit Kunden. Ja, versucht nicht, einen Avatar zu bauen, einen Kunden, Idealkunden zu konstruieren, so wie er sein sollte, sondern nehmt den Kunde so wahr, wie er ist, nehmt die Businesspartner so wahr, wie sie sind und versuchen Sie auch irrationales Verhalten nicht zu verstehen oder versuche irrationales Verhalten nicht endgültig zu verstehen oder zu durchschauen, sondern versuche mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Ich finde, ein wichtiger Tipp, der auch ein bisschen den Druck rausnimmt, denn perfekte Lösungen gibt es sowieso nicht und auch die kundenfreundlichste Organisation wird einen Kunden finden, der dennoch nicht zufrieden ist. Abschließend schreibt Simon im Kapitel: Wenn Ihre Verhaltensweisen keine Abnehmer finden, die einen angemessenen Preis zu zahlen bereit sind, dann sollten Sie entweder Ihre Produktpalette ändern oder aber Ihr Glück auf einem anderen Markt versuchen. Den Satz lese ich gleich nochmal vor. Da steckt brutal viel Wahrheit drin, der 1:1 fürs Business verwendet werden kann. Also für die radikale Marktwirtschaft. Ich fange mal mit dem Teil 1 an, nochmal den Satz vorzulesen. Wenn Ihre Verhaltensweisen keine Abnehmer finden, also das, was du tust, keine Kunden anzieht, beziehungsweise keine Kunden, die gemäß Simon einen angemessenen Preis zu zahlen bereit sind, dann sollten Sie entweder Ihre Produktpalette ändern, dann biete den gleichen Kunden etwas anderes an, was sie toll finden und für das sie bereit sind, was zu bezahlen. Oder aber gehe mit deiner bisherigen Produktpalette auf einen anderen Markt. Also ich finde, da steckt genial viel drin. Das heißt, versuche nicht mit dem Kopf durch die Wand, wenn es nicht klappt, sondern wenn du festgestellt hast, dass das, was du anbietest, bei denen du es anbietest, nicht ankommt, dann ändere entweder dein Angebot oder gehe zu anderen. Denn es sind zwei Dinge, die einen Match ergeben müssen. Es gibt dein Produkt und es gibt den Markt, den Kunde. Und man nennt es ja auch Product Market Fit. Und wenn sich dieses Product Market Fit nicht einstellt, dann hast du zwei Möglichkeiten der Veränderung. Beim Product oder beim Markt. Dass es dann doch wieder fittet. Und genau das hat Simon auch empfohlen. Ändere entweder, wenn es nicht fittet, dein Produktspektrum oder ändere deinen Markt. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Die dümmste Idee ist nur, wenn du mit Produkten an einen Markt gehst, wo die Marktteilnehmer deine Produkte nicht kaufen, es immer weiter zu versuchen. Das ist dann schon fast ein bisschen verrückt, könnte man sagen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Anwenden der radikalen Marktwirtschaft in deiner Organisation und natürlich wünsche ich dir ganz besonders, dass du einen guten Product-Market-Fit herstellen kannst. Dabei viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.